Einfach Marvel Community. Sammeln. Der Community Podcast.
Hallo, liebe Einfach Marvel Community, und willkommen zur Besprechung oder zum ersten Teil der Besprechung zu Daredevil Born Again Staffel 1. Ja, was soll ich sagen? Es hat ganz schön lange bis hierhin gedauert. Ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Habe ein bisschen mit einer Art Spielsucht zu kämpfen, denn ich war neulich auf dem Treffen der Helden. In Hannover hat es diesmal stattgefunden und im Zuge dessen musste ich ganz viel das Kartenspiel Marvel Champion spielen. So ein bisschen auf Vorbereitung. Was für Helden will ich denn mitnehmen? Weil mein ganzes Zeug kriege ich nicht auf einmal mit. Das ist schon ziemlich viel, obwohl ich immer wieder Sachen abstoße. Und welche Decks baue ich um diese Helden? Und ja, das war alles sehr aufreibend und es hat mir so viel Spaß gemacht. Weil man sich das Spiel auch so schnell aufbauen kann, habe ich jede freie Sekunde genommen und mich dahingesetzt und gespielt. Außer ich war abends zu müde. Und da ist dann auch das Problem, Folgenbesprechung, da sitze ich dann schon irgendwie vor so einer Folge im Fernsehen, habe einen Bleistift in der Hand, habe meinen Blog in der Hand und mache mir ganz viele Notizen dazu. Das heißt, für mein Verhältnis viele Notizen. Wir haben ja schon oft gemerkt, dass meine Notizen einfach nicht ausreichen, um das vernünftig zu erzählen. Ja, wenn man dann den Kopf nicht frei hat, weil man immer nur an Kartenspiele denkt oder man einfach abends zu müde und abgeschlagen ist, um sich so eine Folge anzugucken. Ich habe irgendwie zwei Folgen ziemlich sofort geguckt, während ich noch am Schneiden der beiden Defenders-Folgen war. Dann hat es aber, glaube ich, 3 oder 4 Wochen gedauert, bis ich dann endlich die dritte Folge gesehen habe. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, bis zur vierten Folge, ob man gerade für so eine Serie, wo man vielleicht doch etwas versucht, ins Detail zu gehen, ob man das nicht lieber so in 3er-Schritten dann aufnimmt. Also je nachdem, wie eine Staffel sich gliedert. Ich glaube, Born Again Staffel 2 hat nur 8 Folgen, nicht 9. Da staffeln wir das dann vielleicht auch anders. Aber wie dem auch sei, ich nehme diese Folge jetzt einfach mal auf, um mal wieder was online zu bringen. Und alle, die jetzt denken, oh mein Gott, dann machen sie 3 Folgen um Daredevil Born Again, das interessiert mich nicht, ich will den nächsten Film besprochen haben. Ja, kann ich verstehen, aber glaub mir, es geht auch nicht schneller, wenn ich alles auf einmal aufnehme, weil ich bis dahin trotzdem 9 Folgen notiert haben muss. Und das kriege ich gerade nicht so hin, aber ich bin stets bemüht. 4 Folgen habe ich jetzt geguckt und ich habe mit der Besserwässerin auch gesprochen, die ja gerne mitgemacht hätte. Jetzt schafft sie es für eine Weile erstmal nicht, aber ich könnte ja schon mal mit den ersten 3 Folgen anfangen und dann, sobald wieder Zeit ist, die nächsten 3 Folgen und nochmal 3. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich die schneller geguckt kriege, als wir sie aufgenommen bekommen. Also nicht sehr viel schneller. So, gehen wir jetzt aber endlich mal rüber zum Feedback. Da muss ich nämlich auch erstmal nebenbei nochmal erwähnen, dass es ganz nette Erwähnungen gab. Einmal im Blathering, das hätte ich auch letztes Mal schon erzählen können. Da hat nämlich der Tobias Micke nochmal erwähnt, was ich hier mache. Er hatte mir den Iron Man zugeschickt aus Lego. Ja, und hat dann halt im Blathering nochmal diesen Podcast vorgestellt. Und genauso beim MBD-Talk, MDB, oh, ich bringe das immer durcheinander. Die hatten am Ende einer Folge sich da nochmal so 5 Minuten Zeit genommen und über das Projekt hier gesprochen. Und das war auch sehr nett. Und die haben es beide auf den Punkt gebracht. So dieser Ausdruck Spin-off zu Einfach Marvel, der kam von Tobias Migge. Und auch die beiden Jungs vom NDB-Talk, die hatten richtig gute Worte für diesen Podcast gefunden. Da möchte ich auf jeden Fall erstmal Danke sagen. Was gibt es vielleicht noch in den Kommentaren, was man erwähnen kann? Camo Green und Bärlex haben auf jeden Fall beide gesagt, dass sie mir nicht böse sind, dass ich sie, zumindest nach meinem Empfinden, nicht gut genug behandelt habe. Agent Coulson hat angestoßen, dass wir auch eine Benotung für die Serien hier durchführen, also für die Defenders-Saga. Wenn ihr also noch Zensuren nachreichen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich werde die aber separat nicht zu den MCU-Sachen mit reinrechnen, sondern für so Redcon-Sachen, die wir dann bewerten, die kommen extra in ein Ranking. Ich muss das alles sowieso hier hin und her werfen. Jedes Mal, wenn jetzt was Neues dazukommt, also wenn wir Born Again zu Ende diskutiert haben, dann das alles in dieses große Ranking da mit über 50 Sachen da reinzuwurschteln, da habe ich jetzt das alles in eine Ecke gebracht. Das ist unter Podcast-Folgen-Übersicht. Da ist das Komplett-Ranking. Aber das, worüber ich dann reden werde, was gerankt wurde, Ich glaube, da habe ich die Übersicht erst ab dem Moment, wo ich begonnen habe, diesen Podcast zu machen. Also ab Agatha All Along. Ballert sonst den Chat auch so voll. Agent Coulson hat dann auf jeden Fall auch diverse Bewertungen für jede einzelne Serie hier so Stück für Stück reingehauen, was er zumindest gesehen hat. Er hat noch nicht alles gesehen. Er hat in etwa da aufgehört, wo unsere erste Folge auch aufgehört hatte. Aber meines Wissens guckt er da jetzt weiter. Bin ich mal gespannt, was da noch dazu kommt. Ja, die gute Anna hat auch noch mal ihr Ranking reingeschmissen. Jasmine hat ein Ranking reingeschmissen. Jasmine übrigens auch einer von der Marvel Champions Community. Der war aber leider in Hannover nicht dabei. Hätte mich gefreut, dich zu treffen. Genau wie Camo Green, der konnte auch nicht kommen. Naja. Tja, mit mir haben bisher auf jeden Fall 5 Leute an dem Voting für die Defenders-Saga mitgemacht. Auf Platz 1 ist Daredevil Staffel 1 mit einer 0,88, also quasi eine 1+. Vielleicht nicht ganz so gut wie eine 1+, aber es kommt ja in etwa hin. Zweiter Platz, Daredevil Staffel 3 mit einer 1,23. Daredevil Staffel 2 auf dem 3. Platz, also irgendwie geht das schon in eine spezielle Richtung, wie es aussieht. Dann ist es also gar nicht so schlecht, jetzt Born Again zu besprechen. 4. Platz, Jessica Jones Staffel 1 mit einer 1,8. Dann haben wir Punisher Staffel 1 auf Platz 5, da sind wir fast auf einer glatten 2. Die Staffel 2 hat eine glatte 2, ist dann auf Platz 6. 3. Staffel, Jessica Jones auf Platz 7. Mit einer 2,08. Die Iron Fist Staffel 2 hat eine 2,5, ist auf Platz 8. Zusammen auf dem 9. Platz mit einer 2,52 ist einmal die Defenders Miniserie und Luke Cage Staffel 1. Weil ich nochmal eine 2 für Luke Cage reingehauen hatte. Die erste Staffel hat mir richtig gut gefallen, die zweite leider nicht mehr. Dann auf dem 11. Platz Jessica Jones Staffel 2. Mit einer 2,58, Iron Fist Staffel 1 auf der 12 mit einer 2,6 und mit einem großen Absturz 3,43, Luke Cage Staffel 2 auf Platz 13. Ja, ich bin jetzt noch beim Rewatch von Punisher Staffel 1 und 2, also ich gucke dann die erste Staffel doch noch einmal, werde da vielleicht meine Bewertung dann auch nochmal ändern, das wird sich zeigen, kann ich jetzt noch nicht sagen. War auf jeden Fall überrascht, diese ganzen Rewatches, die ich gemacht habe, wie die sich bei mir auch im Ranking ausgewirkt haben, dass tatsächlich die dritte Staffel, die zweite Staffel Luke Cage nicht so doll war. Iron Fist Staffel 2 fand ich schon irgendwie cool, aber da ich mich auch immer bemühe, so objektiv wie möglich das zu bewerten, kommt es trotzdem nicht höher als eine 3. Das Zensuren vergeben, also das ist ja das Blöde auch bei Votings immer irgendwie, man weiß, man mag das eine mehr als das andere und die haben trotzdem die gleiche Zensur. Und manchmal, je nachdem, wie man auch drauf ist, wenn ich heute was bewerte, würde ich den wahrscheinlich in 2-3 Wochen ganz anders bewerten. Aber ich habe halt Spaß dran, immer so eine Rankings aufzustellen. Gucken wir mal, was bei Spotify noch so los war. Da hat der Jans Bo noch mal geschrieben, hat ihm riesen Spaß gemacht. Loki-Fan freut sich riesig auf Spider-Man Brand New Day. Oh, ist so blöd, dass das noch ewig dauert, bis wir den hier besprechen. Ich freue mich aber auch drauf. Wir haben heute den 27.06. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt. Ich habe aber Bock. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass er mir nicht gefallen wird. Aber das wird sich dann halt zeigen. Und wir hatten ein bisschen darüber diskutiert, wie viele Jahre der sein könnte. Theoretisch ist ein Spider-Man ja wohl eher so ein Ab-12-Film. Aber es gibt wohl Ängste, dass er ab 16 sein könnte. Da habe ich auch keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt, ein Spider-Man-Film sollte nicht ab 16 sein. Ja, dann hatte Jans Bo sich nochmal auch für die zweite Folge bedankt. Und er sagt, er findet sehr interessant, wenn Maya und Matt aufeinander stoßen, also Echo und Daredevil, weil sie ja gehörlos ist und er halt blind. Die beiden können eigentlich nicht gut miteinander kommunizieren. Ich weiß auch nicht, wie die das in den Comics gemacht haben. Also meines Wissens sind sie in den Comics aufeinander gestoßen. Die Kampagnenbox, die jetzt für Marvel Champions erscheint, da werden die beiden auch als Heldenduo quasi auftreten. Bin auch gespannt, ob wir sie nochmal sehen werden. In Born Again vielleicht. Oder wenn sie nochmal eine Neuauflage für einen anderen Fall der Defenders machen. Da sind so einige Leute, die man mal wieder aus der Versenkung holen könnte. Das Blöde ist dann über 10 Jahre vergangen. Würde ja gerne Simone Missick nochmal wieder als Misty Knight sehen, aber man konnte auch schon bei Kristen Ritter erkennen, dass sie leicht gealtert ist und ich frage mich, wie fit die alle noch sind, dass die das machen können. Also ich bin ja schon bei Brian Cox? Nee, das ist ein anderer Schauspieler. So, Charlie Cox ist bis jetzt der Einzige, wo ich das Gefühl hatte, dass der nicht gealtert ist. Hausmeisterei technisch fällt mir gerade nicht so viel ein. Bis auf, dass ich diese Folge jetzt halt aufnehme, bevor ich in den Urlaub gehe. Und wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, weiß ich nicht, wie schnell ich dann die nächste Folge aufnehmen kann. Ich möchte dann ja auch möglichst mindestens Anna wieder dabei haben. Bis jetzt habe ich von euch noch keine Rückmeldung gehabt. Ich nehme jetzt einfach viel früher auf, als ich die Aufnahme angekündigt hatte. Wenn jetzt doch noch sich jemand meldet, weil ich ja so um den Dienstag eigentlich erst aufnehmen wollte, dann mache ich es halt nochmal. Es nützt ja nichts. Dann kommen wir mal zum Titelthema. Ein bisschen Cast und Crew. Über die Crew, zumindest bei den Leuten, auf die ich mich konzentriere, das ist ja meistens so Drehbuch und Regie. Da habe ich jetzt nicht allzu viel gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich sollten wir uns heute nur auf Folgen 1 bis 3 konzentrieren. Da haben wir für die Folge 1 in der Regie auf jeden Fall einen Justin Benson und einen Aaron Moorhead. Die werden auch noch in den letzten beiden Folgen der Staffel Regie führen, also 8 und 9. Die waren beide wohl auch schon bei Loki und Moon Knight beteiligt. Im Writers Room haben wir dort Darius Garda-Payne. Wird auch zusammen mit den anderen beiden noch in Folge 8 und 9 am Drehbuch sitzen. Da habe ich gefunden, da gab es Arbeiten zu Jack Ryan, der Serie. Fand ich damals gar nicht so schlecht. Die lief auf Amazon Prime oder so. Und bei Punisher hat er mitgemacht. Dann haben wir als Regisseur Michael Cuesta für Folgen 2 und 3. Für mich irgendwie auch so ein kleiner Zweiteiler. Da finde ich die Aufteilung eigentlich ganz gut, dass man danach erstmal aufhört und einen Cliffhanger hat. Drehbuchmäßig Matt Corman, Chris Ord und Jill Blankenship. So heißt die. Da habe ich jetzt nichts Besonderes gefunden. Dann haben wir wieder Charlie Cox als Matthew Murdock im Cast. Vincent D'Onofrio als Kingpin. Wir haben eine Dame namens Heather Glenn, gespielt von Margarita Leviera. Die hat bei The Acolyte mitgemacht. Ich habe die Serie nur einmal geguckt. Da weiß ich nicht mal, wer sie sein könnte. War sie sogar eine der Hexen? Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir einen Artie Forshan. Der spielt den Buck. Also hier in den Credits steht er als Buck Cashman. Der hat wohl auch mitgemacht bei House of the Dragon. Habe ich leider nicht gesehen. Dann haben wir eine Nikki M. James. Die spielt die Kirsten McDuffie. Die hat bei Severance mitgemacht, was ich auch noch nicht gesehen habe. Vanessa ist wieder in ihrer mit ihrer alten Schauspielerin besetzt, wo ich einfach nicht weiß, wie man den Namen ausspricht. Ayelet Zura? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir Michael Gandolfini als David Blake. Und da hat sich wieder ein Fehlervolker eingeschlichen. Er heißt natürlich Daniel Blake. Also Daniel. Ich weiß nicht, wie oft ich mich noch verspreche. Ich glaube, es gab noch einen anderen Namen, den ich falsch ausspreche. Ich glaube, Victor und Hector Ayala. Ja, viel Spaß dabei. Der hat in einer Bob Marley-Biografie mitgemacht. Bob Marley One Love, wenn ich das richtig sehe. Das ist immer schön, wenn man abgekürzt nochmal Sachen dazu schreibt, weil so wenig Platz ist und dann nicht weiß, was da stehen könnte. Dann haben wir einen Clark Johnson, der spielt einen gewissen Sherry. Er wird irgendwann zwischendurch auch mal von jemandem Sherry Cola genannt, wird ein Spitzname sein. Dann haben wir Jenea Walton, die spielt die Bibi Urich. Über die werde ich gar nicht so viel reden, weil sie erstmal nur so ein bisschen BB-Report immer nebenbei hat. Sie ist also Journalistin. Ben Urich war ihr Onkel, dann ist sie die Nichte. Irgendwie so. Und wenn ihr euch zurückerinnert, in Daredevil Staffel 1 wurde der getötet. Ich glaube, direkt von Kingpin erwürgt. So, und ich glaube, dann habe ich alle ständigen Rollen für Staffel 1 auch zusammen. Nee. Da ist noch ein gewisser Hamish Allen Hady, der spielt den Paul. Also nicht Paul, der würde dann im Englischen ja Paul heißen, sondern P-O-W-E-L-L, wie Power in etwa. Powell, das ist der Nachname von ihm. Der ist so eine von den Figuren, irgendein Gesicht, das häufiger vorkommt. Ja, in der Staffel 2 wusste ich nicht, dass wir ihn schon gesehen hatten, als ich die geguckt habe. Da war immer ein ganzes Jahr zwischen. Deswegen bin ich froh, dass ich mir das hier nochmal aufgeschlagen habe. Und jetzt, durch die 4 Folgen, die ich schon geguckt habe, habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, ist es einer, der in Staffel 2 vorkommt? Und das kann ich jetzt hier sehen, ja. Der wird uns auch noch länger begleiten. So, dann geht's los mit Folge 1. erschien am 5. März 2025, zusammen mit der zweiten Folge, irgendwie sind da zwei Folgen auf einmal erschienen, Heaven's Half Hour, auf Deutsch eine halbe Stunde im Himmel. Hier beginnt die Geschichte in Josies Bar, die wir aus der Daredevil-Serie ja schon kennen. Und auch, ja, bei Luke Cage kam sie, glaube ich, vor, bei Iron Fist kam sie vor. Ja, die war hier und da mal zu sehen. Dort feiert nämlich der Cop namens Sherry seinen Ruhestand. Da sind so einige dabei, also Matt Murdock ist dabei natürlich, Karen und Foggy sind dabei. Zeitmäßig ist das quasi, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr im MCU das spielt. Das habe ich tatsächlich gar nicht nachgeguckt, Schande. Aber es spielt quasi ein Jahr vor der aktuellen Handlung in der Serie. Dann sehen wir zum Beispiel auch, wie Foggy mit dieser Kirsten flirtet. Genau, Kirsten McDuffie, die ist wohl Staatsanwältin und ja, Foggy halt normaler Anwalt. Dann passieren so ein paar kleine Sachen. Foggy wird angerufen, der arbeitet irgendwie an einem Fall, wovon er Karen und Matt, glaube ich, nicht wirklich viel erzählt hat. Matt wird dann quasi durch einen Anruf weggelockt, dass er sich schnell um Foggys Typen kümmert, der wohl Probleme hat. Währenddessen stehen Foggy und Karen draußen vor dem vor der Bar. Ja, Matt, ich weiß gar nicht mehr, wie er es gemerkt hat, merkt natürlich schnell, oh, da ist überhaupt gar nichts. Er muss sofort wieder umdrehen. Das sind so diese Kleinigkeiten. Beim Notieren denkt man immer nicht dran, nimm die Details mit. Denn auf einmal wird Josies Bar angegriffen. Karen und Foggy stehen ja draußen. Foggy wird von irgendwas getroffen, liegt dann am Boden. Ja, Foggy liegt am Boden, Karen kümmert sich um ihn und man sieht dann, dass Bullseye auf einmal da auftaucht. Wieder gespielt von Wilson Patel, Bethel. Ja, er schnetzelt sich dann so ein bisschen durch die Bar. Matt ist auch so schnell es geht wieder zurück. Also Daredevil. Und versucht alles Mögliche zu verhindern, was Bullseye da an Schaden anrichtet. Riesige Schlägerei, die dann auch durchs Treppenhaus geht, bis aufs Dach hoch. Und als die beiden so auf dem Dach kämpfen, hört Matt dann auf jeden Fall auch, was unten auf der Straße los ist, dass Foggy getroffen ist und wie schlecht es ihm geht. Und man hat es dann so inszeniert, dass Matt Murdock oben auf dem Dach hört, wie Foggys Herz aufhört zu schlagen und stirbt. Karen total am Boden zerstört und Matt ist so sauer, dass er Bullseye einfach vom Dach wirft. Tja, aber er ist gar nicht so gebrochen, als er da so am Boden liegt. Also er ist schon kaputt, aber er ist nicht gestorben. Ja, und das ist die Einleitung in die erste Folge. Dann kommt nämlich das Intro. Und bei dem Intro bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich mag halt das alte Intro von Daredevil. Und jetzt haben wir das da auch wieder. Es hat aber erstmal noch so eine Melodie davor und danach. Die klingt sehr geil. Das sind nur so ein paar Töne, so dum, dum, da, dum, 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 da, dum, dum. Es klingt eigentlich sehr geil. Aber die Melodie ist nicht mehr wie früher. Ich weiß gar nicht, war das mit dem Klavier-Synthesizer? Das kann ich jetzt gar nicht mehr so. Auf jeden Fall ist es jetzt ein Damenkirchenchor, so in etwa. Und irgendwie mag ich das nicht. Es passt eigentlich vom Ambiente her, weil er ja auch wegen Religion und so. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Aber diese zusätzliche Melodie macht es dann schon fast wieder gut. Und sie bringt auch eine richtig krasse, dunkle Stimmung mit rein. Ja, es geht weiter ein Jahr später. Matt ist nur noch Anwalt, er ist nicht mehr als Daredevil unterwegs und hat zusammen mit der Kirsten McDuffie eine Anwaltskanzlei. Dann sehen wir Vanessa, die im Moment so die Herrin der Unterwelt ist. Und Wilson Fisk kommt zurück. Wilson Fisk war halt weg. Er wurde bei Hawkeye erschossen, also ins Gesicht geschossen von Echo. Und in der Serie Echo ist er ihr halt hinterhergelaufen, weil sie ja mehr oder weniger seine Ziehtochter war, bis zu dem Moment, wo sie ihm ins Auge geschossen hat. Tja, und er ist nicht einfach nur zurück in Vanessas Leben, nein, er will auch Bürgermeister werden. Ja, dann sind wir immer noch bei der Gerichtsverhandlung um Bullseye, beziehungsweise, hieß der wirklich Dex? Oh, ich komme jetzt durcheinander, ich glaube Lester war sein echter Name, aber in der Serie haben sie ja der Figur einen anderen Namen gegeben. Deswegen komme ich da gerade durcheinander. Ja, und er bekommt lebenslänglich oder lebenlang, wie auch immer. Dann etwas, was ich hier nicht in meinen Notizen stehen habe, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran. Karen scheint nicht mehr in New York zu leben. Ich habe vergessen, wo sie hingezogen ist. Sie lebt auf jeden Fall jetzt weiter weg. Ja, also Matt vermisst sie halt und hätte sie gerne wieder zurück in seinem Leben. wenn nicht sogar mehr. Also die waren ja am Anfang in dieser Bar auch schon so wieder ein bisschen am Rumflirteln und miteinander anbandeln. Aber Karen kann das nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie ausgesprochen wird, aber ich so retrospektiv habe ich das Gefühl, sie gibt ihm auch ein bisschen mit die Schuld daran, weil ja das Leben von Daredevil daran schuld ist, dass Foggy jetzt tot ist. So, währenddessen wird Matt zu einem neuen Auftrag geschickt, hat er von Kirsten übernommen und dort trifft er die Therapeutin Heather. Ja, Heather denkt, dass er zu ihr kommt, weil er Therapie braucht und er denkt halt, sie braucht einen Anwalt, deswegen wurde er hingeschickt. Nein, die beiden sollen nur verkuppelt werden. Finden das alles sehr dreist von Kirsten und haben trotzdem, sind sich sympathisch genug, dass sie nicht gleich wieder auseinanderlaufen. Sagen wir es mal so. Dann sehen wir Wilson Fisk in seinem Wahlkampf. Ich glaube, Buck ist immer schon nebenbei dabei. Das ist so sein neuer. Mist, wie hieß der? Genau, hier habe ich's. Buck ist wohl der neue James Wesley. Wie wir uns noch erinnern, wurde damals von Karen erschossen in der ersten Staffel noch. Da rennt auf jeden Fall ein David Blake rum, der ziemlich unangenehm auffällt. Also das ist dann Michael Gandolfini. Ja, ziemlich nervig, ist nicht wirklich sympathisch, muss ich sagen. Aber so im Laufe der zwei Staffeln habe ich diesen Charakter, also insbesondere den Schauspieler, wie er den Charakter verkörpert, schon ziemlich lieben gelernt. Insbesondere, weil Buck und er ja gelegentlich auch miteinander zu tun haben. Denn der David schafft es jetzt, obwohl er unangenehm auffällt, da irgendwie in Fisks Stab mit reinzukommen. Und ich habe ein Instagram-Reel oder wie man das nennt, gesehen, wo die beiden während einer Szene im Auto sitzen, so ein Outtake da haben und rumalbern und so. Und die beiden so zusammen zu sehen, ist schon sehr sympathisch. Man vergisst ja immer, wenn man solche Figuren sieht, wenn die so ernst sind, wenn die so kacke sind, dass die vielleicht auch ganz normale Menschen sein könnten, weil sind ja nur Schauspieler. Und das sieht man halt in solchen Dingern, das mag ich immer. Und ich find's bedrückend, wenn ich so daran denke, wenn ich diese Szene immer wieder in Erinnerung hab, was da später noch kommt. Aber das werden wir dann in Staffel 2 besprechen. Auf jeden Fall ist hier ganz wichtig, warum David es auch schafft, in den Stab da von Wilson Fisk reinzukommen, dass er so richtig hinter den Idealen von Fisk steht. Dann ergibt es sich, dass Matt Murdock und Wilson Fisk aufeinandertreffen. Die setzen sich dann in so ein Café und reden ein wenig miteinander, klären die Fronten und die sehen halt so aus, dass auch wenn Matt Murdock nicht mehr Daredevil ist, er wird ihm immer im Weg sein, wenn er Scheiße baut. Und Kingpin sagt ihm, sobald du eine Maske aufsetzt, was auch das Credo von Wilson Fisk ist, wir brauchen keine Maskenträger, dann schnapp ich dich. Ja, und während Matt dann mit Heather ausgeht, erfährt er nebenbei, dass Fisk wirklich zum Bürgermeister gewählt wurde. Geht in dieser Folge ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie viel Zeit da jetzt in Wirklichkeit vergangen ist, seitdem er zu Vanessa gesagt hat, ich bin zurück und ich will Bürgermeister werden. Da hat er schon ziemlich viel bis dahin getan. Also mir war noch nicht mal bewusst, dass die Bürgermeisterwahlen so dicht davor sind. Und dann habe ich mir noch notiert, nebenbei sehen wir immer wieder BB Urichs Bericht. Das sind immer so kleine Videos. Sie nimmt Leute auf der Straße auf, die dann irgendwie so sagen, wie ihre Stimmung ist zu der derzeitigen Lage. Und ja, das ist nicht uninteressant, um zu verstehen, was gerade so in New York vorgeht. Ja, Folge 2, Optics, zu Deutsch Auswirkungen. Fisk hält seine Antrittsrede und bemängelt nicht einfach nur Maskierte, sondern auch so netzschwingende Leute. Und es ist tatsächlich krass, dass er auch gegen Spider-Man schießt. Der ist in New York wohl immer noch ein Begriff und ich bin gespannt, was wir davon in dem Film sehen werden. Ob es dann noch Thema ist, dass Wilson Fisk Bürgermeister ist in New York. Dann wird eine neue Figur eingeführt, Victor Ayala. Ich finde den Schauspieler, der hat so ein charismatisches Gesicht, der ist schon krass. Der hat auch einen geilen Namen. Wenn ich ihn denn wiederfinde. Wow, er heißt Hector Ayala, nicht Victor. Das ist ja krass, habe ich mir falsch notiert. Der Schauspieler heißt Kamar de los Reyes. Geiler Name. Und wie gesagt, ein sehr charismatisches Gesicht. Ja, dieser Typ hat, glaube ich, Blumen in der Hand, geht runter in die U-Bahn und die U-Bahn ist leer. Er kriegt aber mit, dass da zwei Leute einen Typen verprügeln, ihn irgendwie ausquetschen, keine Ahnung. Und er mischt sich dann halt ein, will dem Typen helfen. Der Typ, der verprügelt werden sollte, flüchtet. Und die anderen beiden lassen sich dann auf eine Schlägerei mit Hector ein. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht immer Victor sage. Ja, und einer von diesen beiden Schlägern landet durch einen unglücklichen Zufall, ist halt eine Schlägerei mit drei Leuten vor der U-Bahn und wird, ja, überrollt nicht. Im Grunde fällt er gerade runter aufs Gleis, während die Bahn ihn mit 150 km/h zu Brei verarbeitet. Dann erst gibt sich der andere Angreifer als Polizist aus. Und das ist dieser sogenannte Paul. Also Officer Paul, würde ich immer so sagen. Ja, und der andere Typ ist demnach auch Polizist und es wird als Polizeimord ausgelegt. Sein Vertreter wird Matthew Murdock. Und während die so ermitteln, was da los ist, weil Hector natürlich erzählt, dass er nichts gemacht hat und dass er schon gar nicht, also dass die Polizisten sich nicht ausgewiesen haben als Polizisten, dass er wirklich nur da war, um jemandem zu helfen. Matt glaubt ihm auch, Matt kann ja hören, ob jemand lügt, aber Matt kriegt auch mit, der verheimlicht etwas. Er erzählt nicht alles. Und im Laufe der Ermittlungen, die Sherry durchführt, wird dann auch klar, dass dieser Hector Ayala der White Tiger ist. Ja, dann gibt's eine Stelle, wo wir mitkriegen, dass Bibi Urich und Daniel Freunde geworden sind und Daniel hat Bibi die Möglichkeit verschafft, ein Interview mit Fisk zu führen. Sie stellt aber ziemlich fiese Fragen, also für Fisk halt. Wird bei einer Frage auch persönlich und er schmeißt sie wieder raus. Da sieht Daniel nicht zum ersten Mal nicht so gut aus. So, dann sind wir mal wieder bei der Psychotherapeutin oder Psychologin. Ist ja irgendwie ein Unterschied, ne? Also bei Heather, bei Matts neuer Freundin, die stellt ihr Buch vor. Sie hat also gerade ein Buch geschrieben und trifft dort jede Menge Leute. Unterschreibt dann und da ist ein junger Mann, der auch von ihr was haben möchte. Und er fragt, ob sie seine Therapeutin sein möchte. Ah ja, sie ist Therapeutin. Hier habe ich es mir notiert. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob die Kontaktdaten miteinander ausgetauscht haben. Auf jeden Fall, danach steht auf einmal Buck in der Schlange. Und der möchte auch eine Therapeutin haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es in der Szene sagt oder ob die dann so umleiten, dass Heather irgendwie so, also man weiß ja nicht, wofür sie im Endeffekt diese Therapie macht. Man zeigt dann irgendwie so, ja, sie macht jetzt eine Therapie mit jemandem und man erwartet, diesen jungen Mann zu sehen, aber tatsächlich sieht man dann Buck. Und Buck hat nur für jemand anderen organisiert, dass es eine therapeutische Beratung geben soll, und zwar für Vanessa und Wilson, damit die beiden ihre Beziehung kitten können. Dann gibt es da einen Commissioner Gallo, der will nicht für Fisk arbeiten. Also er ist halt mehr oder weniger einer der wichtigsten Polizeichefs, wenn nicht sogar der wichtigste Polizeichef in New York. Und er kündigt. Und er nimmt Cops mit, sagt er. Aber Fisk erpresst ihn. Der weiß irgendwas von einem unehelichen Kind oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und Gallo gibt dann halt nach. Aber er sagt, Fisk wird mit ihm keinen Spaß haben. Also weil all das, was damals in Daredevil Staffel 1, 2, 3 passiert ist, eigentlich überall in New York bekannt ist. Ich meine, der Typ war im Knast. Den halten nicht alle für eine weiße Weste. Auch wenn er jetzt viel weiß trägt. Ja, dann sehen wir auf jeden Fall, dass Matt diesen Polizisten beschattet. Da konnte ich mir seinen Namen noch nicht merken. Ich glaube auch, dass es Paul war, weil ich es mir hier nicht notiert habe. Der hat so ein Gesicht, das erkenne ich nicht sofort wieder. Wahrscheinlich deswegen auch so, dass er staffelübergreifend dabei ist und immer wieder der gleiche ist, habe ich wohl nicht so richtig mitbekommen. Paul hat auf jeden Fall rausbekommen, wer der Typ aus der U-Bahn ist, der weggelaufen ist. Also wo der ist. Nicht wer er ist. Wer er ist, wusste er wahrscheinlich vorher schon. Er war ja ein Informant. Nicky Torres habe ich mir hier in Klammern hintergeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt schon den Namen gehört haben, aber der Typ heißt Nicky Torres. Ja, und das macht den Eindruck, dass die dahin fahren, um den zu beseitigen. Oder mundtot zu machen, wie auch immer. Es sieht nicht gut aus. Matt schafft es aus welchem Grund auch immer, vor den Cops bei Nicky zu sein. Die Cops stehen aber schon ratzfatz vor der Tür. Und Matt sagt dann, hier, flüchte durch das Fenster, geh zu dem und dem Park, da wartet Cherry auf dich und der passt auf dich auf, dann bist du in Sicherheit vor den Cops. Ja, Paul und ein paar Kollegen dringen dann auch in die Wohnung ein und der blinde Anwalt steht dann da und es werden Höflichkeiten ausgetauscht. Und es endet halt darin, dass ja die Matt bedrohen, zusammenschlagen und zu irgendeinem Punkt, ich glaube, die wollen ihn dann sogar, wie heißt das? Hinrichten. Das ist, also Matt sitzt auf dem Boden und man zielt auf ihn mit einer Pistole. Das ist eine Hinrichtung. Dann wehrt Matt natürlich sich, schlägt zurück. Er kann's halt noch. Und dieser Fight ist ziemlich hart. Also ich habe damit gerechnet, dass mindestens eine Person von den Schlägern gestorben ist. Habe ich so aber in der dritten Folge nicht wahrgenommen, dass da wirklich jemand gestorben ist. Aber alter Falter, der eine Mensch landet so krass auf Kopf, Hals, wie auch immer. Der muss doch monatelang im Krankenhaus liegen, oder was? Ja, und damit, dass Matt diesen Kampf gewinnt und niemand mehr steht von den Polizisten, endet dann die Folge. Folge 3, The Hollow of His Hand. Auf Deutsch, seine schützende Hand. Die Folge erschien am 12. März. Also eine Woche nach Folge 1 und 2. Seitdem Anna das gesagt hat, habe ich darauf versucht zu achten, weil ich mir auch solche Details nicht merke. Es geht alles immer irgendwie um Red Hook. Ja, dort bekriegen sich gegenseitig so die Unterweltbanden. Man sieht halt, wie ein Laster überfallen wird. Und ich weiß noch gar nicht, was das für Auswirkungen haben wird, muss ich sagen. Das ist auch so ein schleichender Prozess, wo wir immer mal wieder was mitkriegen. Ja, dann sind wir in der Gerichtsverhandlung um Hector Ayala. Ich will immer noch Victor sagen. Officer Paul lügt natürlich vor Gericht über den Vorfall und stellt Hector als Angreifer dar. Nicky Torres, also Matt und sein Team, haben ja versucht, auf ihn aufzupassen, versuchen, ihn zu Gericht zu bringen. Und das ist schon echt krass, dass die ihn in einem großen Lieferwagen da transportieren wollen zum Gericht. Und Paul ist nach seiner Aussage dann auch gleich unterwegs und hält mit Blaulicht das Ding dann an. Will Nicky Torres da rausholen, aber der ist gar nicht in dem Wagen. Also man hat mehrere Fahrzeuge organisiert, beziehungsweise sind sie dann einfach in einem normalen Taxi beim Gericht vorgefahren, dass Nicky da auch ankommt. Ja, und dann vor Gericht soll Nicky endlich aussagen, dass er quasi schon verprügelt wurde von den anderen beiden Polizisten, als Hector dazukam. Aber das tut er nicht. Er blickt auf die ganzen Polizisten, ist wahrscheinlich eingeschüchtert und traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Dann sehen wir zwischendurch Buck, wie er mit den Unterweltbossen da verhandelt, dass die sich nicht gegenseitig bekriegen sollen. Und es wird dann auch so eine Strafzahlung irgendwie angelegt. Das habe ich nicht verstanden, wie das zusammenhängt. Ist auch später noch mal Thema zwischen Vanessa und Wilson. Irgendwie 1,8 Millionen, die noch gezahlt werden müssen. Ja, aber Buck hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung und lässt die Unterweltbosse erstmal verblüfft zurück mit seiner Forderung. Ja, und während Matt in der Gerichtsverhandlung eigentlich dafür gesorgt hat, dass nicht darüber berichtet wird, weil auch der Staatsanwalt mitbekommen hat, dass Hector der White Tiger ist, es wurde versucht, nicht offenzulegen, dass er eine Geheimidentität hat. Jetzt macht Matt es einfach. Er legt den White Tiger quasi offen. Daraufhin werden viele Geschichten erzählt, wie selbstlos der White Tiger immer hilft, also Hector. Und das ist wohl auch der Grund, warum die Geschworenen ihn dann freisprechen. Hector hat's geschafft, er ist freigesprochen. Der Kingpin lässt sich nochmal auf ein Interview mit Bibi ein und spricht sich wie üblich gegen Maskierte aus, aber auch gegen den Freispruch von Hector Ayala. Findet er nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob das diese Szene war. Ich glaube, da lief alles übereinander. Du kriegst ein bisschen was von dem Interview mit zwischen Bibi und dem Kingpin. Man sieht, wie Hector den White Tiger Dress wieder anlegt, wie er rausgeht, wie er Leuten hilft. Und so schön zum Abschluss sehen wir, wie der White Tiger so einen kleinen Weg hinaufgeht. Auf einmal hat er eine Pistole an der Schläfe und ja, ihm wird in den Kopf geschossen. Er wurde hingerichtet. Die Figur, die ihn erschossen hat, die ist halt so im Dunkeln. Man sieht sie weggehen, man kann das Gesicht nicht erkennen. Aber man erkennt, dass sie so eine Art Brustpanzer trägt und auf diesem Brustpanzer ist ein Totenkopf. Man könnte denken, das war der Punisher, der ihn hingerichtet hat. Und damit endet Folge 3. Wir haben ein Drittel geschafft. Juhu! Ja, Fazit, Highlights, Lowlights. Bin irgendwie froh, dass es nur 3 Folgen sind gerade. Für mich war ein Lowlight, inzwischen kann ich damit aber leben, dass die echt Foggy erschossen haben, also dass Bullseye ihn getötet hat. Ich habe mich gefragt, was soll das? Also das hat mich damals wirklich geärgert, als ich es das erste Mal geguckt habe. Hatte Alden Hansen keinen Bock, den Job da nochmal mitzumachen? Oder haben sich die Drehbuchautoren und die ganzen Produzenten gedacht, ey, wir müssen so richtig krass reingehen, das muss man so richtig wehtun? So fühlt es sich für mich halt an, kommt mir so sinnlos vor. Wir müssen halt jetzt ohne Foggy leben. Das hat mir nicht gefallen. Aber Lowlight ist es halt auch nicht. Was mir dazu gerade einfällt, was nebenbei immer mitschwingt, ist ja, dass der Devil für einen Moment die Fassung verloren hat, ihn vom Dach geworfen hat, natürlich mit der Intention, ihn auch zu töten, was nicht geklappt hat. Und deswegen hat Matt auch davor Angst, wieder Daredevil zu sein, weil er sich schon mal da hat hinreißen lassen. Also Lowlight ist dann übertrieben, aber so im Großen und Ganzen ist die erste Folge, die mir am wenigsten gefällt, weil da erstmal alles aufgebaut wird. Finde ich nicht so mega interessant, finde ich nicht so hundertprozentig gut erzählt. Also das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, was ich, also ich finde es schon gut, aber nicht so gut erzählt, wie ich es gerne erzählt bekommen hätte. Erwartungshaltung, das wäre dann so mein Lowlight, dieser ganze Aufbau mit Fisk wird Bürgermeister. Natürlich muss er Bürgermeister werden. Ich habe Born Again ja auch nicht gelesen. Es gibt ja irgendwie wohl eine Comicvorlage, wo Kingpin auch schon Bürgermeister war. Und es gibt eine Storyline, also ich habe das ja alles aus diesem Lexikon, das habe ich ja dann auch bei den letzten beiden Folgen irgendwo schon mal erzählt. Da stehen immer nur so Andeutungen drin, weil man hätte sonst ja auch ein Buch schreiben können darüber. Bei Born Again hat Wilson Fisk Daredevil fast in den Wahnsinn getrieben. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Storyline ist, wo er halt Bürgermeister ist, aber für mich klingt das halt so. Zumindest hat man es hier jetzt irgendwie zusammengeführt. Mal gucken, ob er Matt wirklich in den Wahnsinn treiben wird. Schön wird's auf jeden Fall nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, das Lowlight. Ja, Highlight, Victor Ayala. Also das ist für mich ein schöner Zweiteiler. Hector Ayala. Dass er zu Unrecht verurteilt werden soll, die alle möglichen Register ziehen müssen, weil niemand auch gegen die Polizei aussagen will, dann müssen sie die Geheimidentität von ihm offenlegen und somit ist er natürlich verfolgbar in Freiheit und wird dann hingerichtet. Das ist schon mies, er hat gerade seine Freiheit zurückgewonnen. Ein Thema, was hier auch stilistisch mitverwendet wurde, ist, dass Hector irgendwann Matt erzählt von irgendwelchen Vögeln und dass Matt sagt, ja, sie werden diese Vögel irgendwann auch wieder hören, sie werden in Freiheit sein. Ja, und nachdem Hector dann erschossen wurde von dem Unbekannten in Punisher-Kostüm, da hört man diese Vögel zwitschern. Und manchmal finde ich das stilistisch ganz gut, wenn da so eine offene Wunde ist und man mit einem salzigen, schwitzigen Finger noch mal ein bisschen darin rumpopelt. Fand ich schon schön gemacht. Also im Grunde Hector Ayala und seine Geschichte für mich das Highlight. Bis jetzt. Wir haben ja noch 6 Folgen vor uns. Mal gucken, wie sich das dann so gibt. Zensur will ich nicht für einzelne Folgen vergeben. Also ich habe nebenbei auch so eine Internetseite, wo man Serien bewerten kann, auch einzelne Folgen von Serien und so weiter. Da habe ich natürlich erstmal Zensuren vergeben. Ich werde dann irgendwann eine Mitte daraus bilden. Bis jetzt fand ich auf jeden Fall alle gut. Bis jetzt finde ich die Serie gut, diese 3 Folgen. Also gerade mit Hector, die hat dann das, was mir am Anfang noch so ein bisschen gefehlt hat, von der Erzählweise her richtig krass aufgewertet. 2. Staffel hat mich weggeburnt, das muss ich jetzt schon mal sagen. Also ein bisschen Spoiler muss auch mal sein. Und Daredevil ist für mich definitiv einer der wichtigsten Charaktere aus dem Marvel-Universum. Tja, wie es immer so ist, man bereitet sich so gut vor, wie man kann, aber irgendwas vergisst man dann tatsächlich doch, denn es hat ja doch etwas gefehlt in dieser Folge. Ich hatte ja eigentlich nur die Figuren vorbereitet, die jetzt dauerhaft in der Serie sind und Hector Ayala alias White Tiger, den hatte ich natürlich nicht vorbereitet als Charakter und deswegen habe ich auch nicht die Notwendigkeit gesehen, die Enzyklopädie rauszuholen, aber jetzt dachte ich mir am Ende des Schnittes, da könnte man doch mal ein bisschen was über den erzählen, das habe ich ja total vergessen. Leider finde ich kein erstes Auftreten von Hector Ayala, das ist echt traurig. Aber Hector Ayala hat halt ein Amulett, da sind 3 Jadesteine drinne und das ist halt magisch und verleiht einem die Erinnerung an Kampfkünste und so von alten Kampfkunstmeistern. Hector wurde irgendwann mal ermordet und die FBI-Agentin Angela Del Toro wurde seine Nachfolgerin als White Tiger. Ja, die hat dann auch so eine kleine Geschichte, es ging dann hin und her. Und als sie dann auch von der Hand wiederbelebt wurde und als willenlose Killerin unterwegs war, also sie konnte sich dagegen nicht wehren, kam dann Ava Ayala dazu. Das ist die jüngere Schwester von Hector. Und die ist seitdem als White Tiger unterwegs. Sie scheint die aktuellste Inkarnation davon zu sein. Zumindest habe ich in diesen Enzyklopädien nichts mehr gefunden. Ich habe jetzt eine zweite, weil mein bester Freund Fabs bei sich das Buchregal mal ein bisschen leergeräumt hat. Ich habe jetzt noch so eine kleine Marvel Avengers Lexikon der Superhelden. Das fand ich ganz toll, weil da nämlich auch ein paar Sachen drin stehen, wo ich weiß, dass die in der großen Enzyklopädie nicht drin sind. Und hier hatten wir es jetzt ja auch. In der einen habe ich Angela stehen, in dieser habe ich Ava. Vielen Dank, lieber Fabs. Irgendwo zwischendrin steht auch noch mal bei, dass es noch 2 weitere White Tigers gab. Es gab wohl einmal einen Schurken Und es gab eine durch den High Evolutionary gezüchtete Tierhybridin. Über die habe ich auch mal was gelesen. Ich habe mir ein Comicband geholt, wo Quicksilver mit seiner Heftreihe und die Heroes for Hire immer abwechselnd eine Geschichte erzählten. Und da war diese White Tiger bei. Die hatte dann auch eine Beziehung mit Iron Fist, also mit Danny. Ja, so viel zur Enzyklopädie. Und dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die dann mit Anna, der Besserwisserin, zu besprechen. Vielleicht sogar zusätzlich mit jemandem von euch da draußen. Ich freue mich schon auf die Thunderbolts, denn da hat sich bei mir auch schon eine Dame angekündigt. Wir werden eine Gästin haben. Auf die freue ich mich auch schon. Ich hoffe, dass wir dann Born Again so schnell wie möglich endlich besprochen kriegen, dass wir dann auch Thunderbolts aufnehmen können. Also ich gehe davon aus, dass die nächste Folge erst im August erscheint. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Trinkt viel Wasser bei der Hitze, bleibt im Schatten, Leute. Habt eine schöne Zeit, einen schönen Sommer, schöne Ferien, schönen Urlaub. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!